Listen.
Anderer typischer Adaptionswiderstand, den man, den die meisten von euch kennen werden, die schon mal eine Diät gemacht haben, ist, dass mit laufendem Kaloriendefizit immer mehr die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Körper euch dazu bringen möchte, dass euer Need, also das, was ihr verbraucht außerhalb des Sports, ja, immer weiter runtergefahren wird, unbewusst. Ja, das heißt, immer, wenn ihr eure Schritte nicht tracken würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich weniger Schritte machen, unbewusst, ohne dass ihr es merken würdet, um das Kaloriendefizit immer weiter, ja, sozusagen dem zu widerstehen und dieses Defizit kleiner zu machen. Denn dort, der Körper will wieder in der Homöostase bleiben. Das ist sein Ansporn. Und deswegen bildet er diese Adaptionswiderstände. Ja. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Dana Otte, der Host dieser Sendung, und es soll ein weiteres Q&A für euch geben. Neue Woche, neues Q&A und zum Start wieder ein kleines Update meinerseits. Dies wird der letzte Podcast sein. Nicht der allerletzte, keine Angst, es wird nicht der allerletzte sein, aber es wird eine kleine, ich wollte schon Sommerpause geben. Sagen, sondern es wird eine Herbstpause geben, urlaubsbedingt quasi. Das heißt, den Podcast nehme ich jetzt gerade auf. Was haben wir jetzt? Donnerstagabend, kurz nach der letzten Pull-Einheit dieses Mesozykluses, bevor es Samstag dann in die Staaten geht, nach Kalifornien. Zuerst nach San Francisco, und dann werden wir einen Roadtrip machen, den Pacific Coast Highway runter nach Los Angeles, wo wir dann auch noch ein bisschen bleiben werden, unter Umständen ein bisschen das Gold Gym unsicher machen werden. Und dementsprechend werde ich unterwegs keine Podcasts aufnehmen, habe jetzt auch nichts vorproduziert, weil ich mir ganz einfach vorgenommen habe, mich nicht in den letzten zwei Wochen vorm Urlaub wieder so enorm zu stressen, was ich halt in der Vergangenheit immer sehr, sehr gerne getan habe, dass ich noch versucht habe, möglichst viel vorzuproduzieren. Sagen wir es mal so, es wäre sicherlich möglich gewesen, aber mit dem, was gerade sonst anderweitig entsprechend bei mir auf dem Schreibtisch liegt, mit Coaching, Personal Training und weiteren Projekten, wollte ich mich einfach nicht völlig verausgaben und dann wieder in den Urlaub fahren, dort runterfahren und dann unter Umständen, so wie letztes Mal, nachdem wir in Italien waren, wieder krank werden. Wollte ich einfach nicht riskieren. Dementsprechend gibt jetzt hier nochmal eine Q&A-Episode für euch, und dann habe ich auch schon nach dem Urlaub aber auch schon wieder Gäste reingeholt. Da sind schon wieder Termine gemacht worden für neue Episoden, damit ihr halt nicht den Rest eurer Podcast-Zeit, die ihr The Art of Personal Training abonniert, nur Q&As bekommt. Auch wenn sie immer gerne gehört und gesehen sind und angenommen sind, freue ich mich natürlich. Aber ich habe den einen oder anderen Gast jetzt tatsächlich mal wieder terminiert, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten kurzes Update meinerseits, wie gesagt, finale Woche des Mesozyklus ist in Full Effect. Das heißt, ich habe entsprechend noch morgen noch eine Einheit, die ich reinbekommen werde, und dann habe ich nur vier Wochen Trainingsvolumen angehäuft. Normalerweise schaffe ich, bis jetzt habe ich eigentlich immer fünf geschafft, seit ich mit Steve zusammenarbeite. Aber aufgrund der Reise habe ich diese Woche einfach mal, habe ich diese Woche das All-In-Prinzip genutzt und wirklich richtig, richtig Gas gegeben im Training. Zero Reps in Reserve mal richtig ausgekostet. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich sagen muss, dass ich, wie bei Instagram auch schon erwähnt, mittlerweile halt mich ein bisschen mehr aufraffen muss zum Training. Viele haben es so ein bisschen falsch verstanden. Ich habe in einem Post gesagt, dass so die Motivation zum Training sinkt aufgrund der Adaptionswiderstände. Da ist auch eine Frage zu reingekommen, da werde ich am besten gleich mal als erstes zukommen, wenn ich hier mein Update gemacht habe. Das sollte nicht heißen, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe aufs Training. Bodybuilding ist immer noch das, wofür ich jeden Tag brenne, wo ich selber jeden Tag Podcasts höre, wo ich jeden Tag Research-Reviews lese, wo ich, es dreht sich halt alles darum halt, ne? Was aber nicht heißen muss, dass man kontinuierlich Lust hat, selber zu trainieren oder maximal Leistung abrufen zu können. Das ist das Anstrengende daran. Ich habe immer noch Bock auf Bodybuilding, aber im Moment ist halt dadurch durch diese Adaptionswiderstände, sagt mir mein Körper, dass ich eigentlich keinen Bock drauf haben sollte, weil ich natürlich immer gegen das arbeite, was er am liebsten mag, nämlich die Homöostase, das Energiegleichgewicht. Er will nicht unbedingt Muskeln aufbauen und da hat er seine Mittel und Wege, mir das auszutreiben in gewisser Weise. Hormonell, er hat da seine Mittel und Wege halt, ne? Und das war diese Woche halt schon sehr, sehr spürbar, nachdem natürlich jetzt auch 3 Wochen schon Trainingsvolumen angesammelt wurde, war natürlich die systemische Ermüdung und auch jeweils die akute Ermüdung in den einzelnen Einheiten, gerade jetzt in Woche 4, enorm hoch. Das ist Teil des Spiels, das ist so, wie es sein muss und sollte, damit man die besten Adaptionen mitnimmt. Und von daher war der Post jetzt überhaupt nicht so gemeint, als wenn ich irgendwie die Motivation komplett verlieren würde, sondern das ist ein ganz normaler Zustand ist, dem man jetzt natürlich wieder entgegentreten muss. Und bin jetzt gerade, habe ich mit Steve abgeklärt, es gab jetzt 2 Optionen. Ich hatte so ein bisschen auf eine Maintenance-Phase oder Primer-Phase, wie die Revive-Jungs das gerne nennen, geluschert, sagen wir es mal so. Und Steve sagte aber halt auch, es gäbe halt auch die Option, noch einen Minicut zu machen. Seit wir zusammenarbeiten, haben wir erst einen Minicut gemacht. Das müssten jetzt bald schon 11 Monate sein. Das heißt, und der war, glaube ich, 5 Wochen lang. Das heißt, ich kann eigentlich noch wenn nicht sogar 2 Minicuts machen, bevor ein Minicut mir keine Zeit mehr erkauft oder längere Zeit im Aufbau erkaufen würde und man wahrscheinlich einen längeren Cut machen müsste. Und von daher haben wir das entsprechend vorgezogen oder ich habe es halt vorgezogen, weil ich einfach glaube, dass ich durch das minimal effektive Volumen, was man halt in einem Minicut nutzt, also ein bisschen mehr als das Maintenance-Volumen, um das Defizit zu kontern, das wird mir schon helfen, wieder mehr Lust aufs Training zu kriegen und auch wieder mehr Lust aufs hochvolumige Training zu bekommen. Und das Defizit wird das zweite regeln, nämlich dass der Hunger wieder steigt und der Appetit wieder steigt, denn das ist auch so eine Sache, die ja tatsächlich in den letzten 2-3 Wochen doch akuter geworden ist. Akut ist das falsche Wort. Es ist gestiegen, ja, es ist wirklich ein Stadium, was ich so noch nicht hatte, wo ich auch nie selber dran geglaubt habe früher, als ich meine konstanten Diäten gefahren habe und eigentlich, ja, ne, mich immer selbst belogen habe, selbst sabotiert habe, nie genügend lange einen Kalorienüberschuss gefahren habe. Da habe ich nie dran geglaubt, dass ich mal wirklich an den Punkt komme, wo ich, keine Ahnung, abends, wie ist das, Cremissimo Solero war das gestern, super geiles Eis, ich liebe Solero und da gibt es so ein Cremissimo von. Ich musste es mir wirklich reinzwingen und ich habe es auch schon gewählt als Nahrungsquelle, weil es halt entsprechend eine hohe Schmackhaftigkeit hat, eine hohe Kaloriendichte hat und selbst das war nicht mehr nice, war nicht mehr geil halt. Ja, und das ist auch so ein Adaptionswiderstand. Genau das Gleiche. Der Körper signalisiert mir oder versucht mich dabei zu sabotieren, einen Kalorienüberschuss konstant zu fahren. Ja. Genau. Und das waren jetzt die 2 Optionen. Die Maintenance-Phase wäre natürlich nochmal, würde da nochmal einen größeren Effekt haben. Aber wie gesagt, man würde, ich finde halt die Minicut-Variante halt auch, charmanter, weil ich so schneller wieder im Gaining bin, im Kalorienüberschuss bin. Und jetzt mit knapp 91 Kilo jetzt ein paar Kilos abschmeißen und dann nochmal ein Top-Gewicht erreichen, da habe ich auch Bock drauf. Also, ne? Also die Motivation für den Sport, die ist da. Es ist jetzt bloß nicht die Motivation da, ein High-Volume-Training Woche für Woche, Woche für Woche, Woche für Woche, Mesozyklus für Mesozyklus für Mesozyklus zu absolvieren, nachdem es ja halt jetzt auch schon 3 Mesozyklen waren, 2 5-wöchige, 1 4-wöchigen. Die Deloads dann noch, ja, also das ist so meine Situation. Ich freue mich jetzt auf die Auszeit in Kalifornien, werde sicherlich auch dort trainieren, weil auch schon Fragen kamen, wie hältst du das wieder mit dem Training, Arne? Die erste Woche wird sowieso der Deload sein, das heißt, da werde ich vielleicht 2-3 Einheiten da on the road, werden wir sowieso unterwegs sein, wie gesagt, von San Francisco nach Los Angeles. Julia hat das alles schon ausgeguckt, wo unsere Hotels sind, ob da Gyms in der Nähe sind. Sie kennt mich ja halt aus früheren Zeiten, wo ich halt komplett der Nerd war und immer trainieren wollte. Und es gab kein Wenn und Aber. Das ist so drin bei uns, das hat sie so drin. Und sie trainiert halt auch super gerne im Urlaub. Wir gehen morgens trainieren, komplett ohne Zeitdruck. Super geil. Wieder ja Trainingsgeräte ausprobieren, die man da so findet. Das ist einfach das ist für mich komplett Quality Time. Das ist so geil. Das feiere ich so ohne Ende. Und das werden wir sicherlich machen. Cool, 1, 2, 3 Deload-Einheiten in der ersten Woche. Und die zweite Woche werde ich dann wahrscheinlich Maintenance fahren vom Trainingsvolumen und auch vom Calorie-Input. Es sei denn, mal gucken, ob wir einen Deal machen im Gold's Gym in Venice, was wir da für die Woche zahlen sollen. Wir sind, glaube ich, 6 Tage da. Wenn sie darauf bestehen, daily $50 pro Person einzunehmen, also $100 für uns zwei, dann ja, suche ich mir da ein 24-Hour-Fitness oder irgendwas und mache easy auch Maintenance-Volumen, 3 Einheiten und genieße die Zeit. Ja, also folgt mir auf Instagram, dann werdet ihr es sicherlich sehen. Ich werde da sicherlich das ein oder andere wieder entsprechend live stellen in der Story für euch, immer abends. Juri, das war's entsprechend von mir. Dann auch zu der ersten Frage. Oder lass mich mal schauen, wo sie ist. Es sind auch wieder einige Fragen über das Google-Formular reinbekommen. Also es wird richtig gut genutzt, obwohl die Fragen, die heute reingekommen sind, gar nicht so lang sind. Aber mal kurz die Frage raussuchen. Du hast im letzten Instagram-Post von Adaptionswiderständen gesprochen. Könntest du das erläutern? Genau, habe ich ja eben schon so ein bisschen getan. Ein Adaptionswiderstand müsst ihr euch entsprechend vorstellen. Die Revive-Jungs haben in ihrem Primer-Face-Book, da glaube ich eine gute Analogie, oder ich glaube Dr. Mike Israetel hat die auch schon mal auf irgendeiner Conference gebracht, auf der ich war. Ich weiß gar nicht, ob das in Wien war oder in London. Stellt es euch so vor, der Körper oder jedes biologische System bekommt Reize. Ja, und als Beispiel dafür, jedes biologische System, zum Beispiel der Mensch, ja, wenn ihr jetzt rausgeht in die Sonne, ja, und ihr tut das zu lang und ihr bekommt zu viel Sonne ab, dann bekommt ihr einen Sonnenbrand. Das ist ein stark überschwelliger Reiz. Ja. Was passiert? Ihr werdet rot, ja, und der Körper adaptiert und er bildet einen Adaptionswiderstand gegen diesen überschwelligen Reiz in Form von dunklerer Haut, Pigmentierung. Melanin nennt sich das, glaube ich, das Ganze. Vielleicht liege ich auch komplett falsch mit der Begrifflichkeit, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das nächste Mal, wenn ihr den gleichen Reiz bekommt, werdet ihr keinen Sonnenbrand mehr bekommen, sondern durch die gebräuntere Haut seid ihr widerstandsfähiger. Ja? Das ist zum Beispiel ein Adaptionswiderstand. Anderer typischer Adaptionswiderstand, den die meisten von euch kennen werden, die schon mal eine Diät gemacht haben, ist, dass mit laufendem Kaloriendefizit immer mehr die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Körper euch dazu bringen möchte, dass euer Need, also das, was ihr verbraucht außerhalb des Sports, ja, immer weiter runtergefahren wird, unbewusst. Ja, das heißt, wenn ihr eure Schritte nicht tracken würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich weniger Schritte machen, unbewusst, ohne dass ihr es merken würdet, um das Kaloriendefizit immer weiter, ja, sozusagen dem zu widerstehen und dieses Defizit kleiner zu machen. Denn dort, der Körper will wieder in der Homöostase bleiben. Das ist sein Ansporn. Und deswegen bildet er diese Adaptionswiderstände. Ja? Und genauso ist es halt auch, wie ich es eben beschrieben habe, jetzt im Aufbau hat er genauso einen Adaptionswiderstand gegen das zunehmend nach oben mehr Körpermasse aufbauen. Und das hat er sich entsprechend bei mir durch geringeren Hunger, durch entsprechend aber auch ja schlechtere oder wahrscheinlich schlechteres Milieu für Adaption auch im Training darstellt oder stellt sich auch im Training dar. Ja? Das heißt, der gleiche Reiz, den ihr entsprechend jetzt setzt, ja, wenn ihr jetzt ihr habt ein Trainingsvolumen, ihr setzt einen Reiz und das, was ihr an Regeneration braucht und dann noch an Adaption rausbekommt, wird mit der Zeit, ja, die Menge an Adaption wird immer kleiner, weil dieser Adaptionswiderstand immer weiter steigt. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir eine Progression im Training anstreben, damit wir diesen Adaptionswiderstand kontern, damit wir gleichmäßig immer noch eine gute Menge an Adaption mitnehmen können. Deswegen brauchen wir Progression. Deswegen nutzen wir unter Umständen, oder deswegen kann es auch sehr sinnig sein, Satzprogression unter Umständen zu nutzen, um diesen Adaptionswiderstand entsprechend zu kontern, der sich mit der Zeit halt aufbaut. Und wenn man jetzt lange Zeit hochvolumiges Training durchführt, dann baut sich dieser Adaptionswiderstand halt peu à peu auf und dementsprechend sind die Adaptionen natürlich auch immer kleiner. Ja? Und das habe ich mit Adaptionswiderstand gemeint. Sehr, sehr interessantes Thema. Da gäbe es jetzt noch viel zu erzählen. Da jetzt wirklich mal Werbung von Herzen. Steve ist nicht nur mein Coach, sondern auch jemand, den ich für seine Arbeit und für das, was er mit Revive Stronger macht, enorm, einfach mal hier ein bisschen Werbung machen muss, weil das wirklich mit Verstand, von Herzen und kompakt gemacht ist. Das Primer Phase E-Book zu der Maintenance Phase, wo dies auch nochmal ganz stark thematisiert wird, warum entsprechende Maintenance Phasen gerade wegen den Adaptionswiderständen sinnhaftig sind, kann ich das E-Book nur empfehlen. Ich habe es mir auch gekauft, mittlerweile einmal durchgelesen, dann zweites Mal noch zusammengefasst für mich die Main Points. Und falls ihr euch, also kann ich jedem empfehlen. Durchweg. Pascal hat natürlich auch daran mitgearbeitet. Pascal und Steve, gönnt euch das. Das soweit dazu. Nächste Frage. RERs sehen auf Video beim Selbstfilm immer viel einfacher aus als selbst gefühlt. Ist das normal? Wenn ja, an welche RER sollte man sich halten? Sehr, sehr interessante und gute Frage. Kann ich nur so wiedergeben. Also wenn ich mich filme, sieht es fast immer so aus. Also die RER, die ich spüre im Körper, ja, die ist immer deutlich, deutlich, ich bin deutlich näher am Muskelversagen, als es auf den Videos aussieht. Die Frage jetzt, was soll ich machen? Woran soll ich mich halten? Primär natürlich erstmal an das, was du fühlst. Ja? Also dass du merkst natürlich, ob du den Muskel noch ansteuern kannst oder ob du mittlerweile bei der nächsten Wiederholung oder bei der letzten Wiederholung schon eine, Hilfsmuskulatur mit eingebaut hast oder der Zielmuskel komplett nicht mehr zu spüren ist, bei einer Isolationsübung zum Beispiel, dann ist es egal, wie es auf dem Video aussieht, ja, weil du weißt, alles klar, diese Bewegung, der Bizeps-Curl, der kommt nur noch aus der vorderen Schulter und aus der Hüfte, auch wenn man es auf dem Video gar nicht so sieht, du spürst es halt, wo die Aktivierung ist, dann ist es egal, was das Video sagt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, eigentlich Zielmuskulatur habe ich ganz gut gespürt, es war eigentlich noch alles cool und auf dem Video sieht es aus, als wären es halt noch 3 Reps im Reserve, in der One Rep im Reserve-Woche, dann im nächsten Satz sicherlich nochmal härter pushen, nochmal Video aufnehmen und nochmal gucken, ob es eher daran aussieht. Ganz, ganz klar. Dafür haben wir alle ein Smartphone. Es ist einfach die geilste Zeit, um sich wirklich selbst entsprechend immer ein bisschen mit dem RER-System auseinanderzusetzen und immer mehr Erfahrungswerte zu sammeln. Deswegen das Filmen seiner Sätze, Hammer, das Beste, was ihr machen könnt. Tut das. Falls jemand einen Tipp hat, was mir halt immer auf den Keks geht bei dieser Geschichte, wenn ich mich filme, kann ich keine Musik hören. Ja, klassischerweise beim Topset oder dem schwersten Satz des Tages will man natürlich entsprechend das auch abfilmen, um zu gucken, ob man zum Beispiel seine RERs einhält, ob die Technik sitzt. Auf der anderen Seite will man natürlich vielleicht auch in den letzten 2 Wochen ein bisschen Musik nutzen, um sich zu hypen. Geht halt nicht. Und dann ist immer so die Frage, aufnehmen oder Musik und Hype? Ja, falls da jemand einen Tipp hat, wie ich das umgehen kann auf dem iPhone, lass es mich wissen. Gibt es da irgendeine eine Video-App für oder würde ich mich riesig freuen, falls ihr mir da eine Info geben könntet. Gerne bei Instagram Direct Message oder über die Website info@theartofpersonaltraining.de. Freue ich mich riesig. Falls man nicht auf maximale Hypertrophie aus ist, macht es Sinn, sein Training etwas anders zu gestalten? Also zum Beispiel TRX, Stabi-Übungen, Ausdauer und auch eben mit freien Gewichten. Falls man nicht auf maximale Hypertrophie aus ist. Kannst du durchaus tun. Ne? Also so einen holistischeren Ansatz, den kannst du dann durchaus fahren. Mehr Variation im Training zu haben, macht unter Umständen natürlich auch mehr Spaß. Du hast auch eine größere Range an Adaptionen, die du dann hast. Die Frage, die sich wieder bei der Frage stellt, ihr kennt mich, warum sollte man nicht maximale Hypertrophie als Ziel haben? Verstehe ich nicht. Nicht falsch verstehen. Also am Ende des Tages ist fast jeder, der ins Fitnessstudio geht, auf maximale Hypertrophie aus. Er weiß es nur noch nicht. Was nicht heißen soll, dass das, was du genannt hattest, TRX-Übung, Stabi-Übung, Ausdauer, ja, jetzt nicht für die maximale Hypertrophie nicht funktionieren würde oder nicht spezifisch wäre. Du kannst das TRX wunderbar nutzen, um Hypertrophiearbeit zu leisten. Ohne weiteres. Ein gewisses Ausdauertraining kann auch in einem Hypertrophietraining helfen, entsprechend um in den höheren Rep-Ranges gut zu performen oder allgemein ein besseres Herz-Kreislauf-Volumen und eine bessere Kapazität auch im Krafttraining zu haben. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ja? So, beim Kniebeugen sind nicht unbedingt die Quads der limitierende Faktor, sondern die allgemeine Stabilität Rücken. Da Home Gym keine Ausweichmöglichkeiten auf Multipresse oder Maschinen. Wären Bulgarian Split Squats mit Kurzhanteln gut für Überlastung Quads oder was wäre deine Alternative? Zielhypertrophie. Siehst du, wieder Zielhypertrophie. Okay, du machst Kniebeugen und die Stabilität ist der limitierende Faktor und du kriegst die Quads nicht auf voll Feuer. Mein erster Gedanke wäre, versuch dich mal an Pause Squats, also pausierte Kniebeugen. Das heißt, du suchst dir ein Gewicht raus oder arbeitest dich zu einem Gewicht entsprechend hoch, wo du in die Hypertrophie-Range fällst, wo du aber entsprechend so die mechanische Last so wählst, dass du entsprechend am untersten Punkt ja, eine Sekunde halten kannst. Ja, 21, 22 und dann hochfeuern. Ja, also das Gewicht deutlich reduzieren und dann eine pausierte Kniebeuge machen und da so kleine Cues für dich, wenn du runtergehst, versuch dich schon mal mit den Fußsohlen in den Boden zu krallen, ja, die Knie nach außen zu spannen, dann den Punkt zu suchen, wo du entsprechend den tiefsten Punkt hast, aber noch Spannung im Rücken und im Rumpf, den Quadrizeps auf Spannung hast, das heißt, du steuerst ihn aktiv an, versuchst ihn aktiv anzuspannen, schon während du in die Exzentrik gehst, dann die Pause nehmen und dann richtig in den Quadrizeps reinarbeiten. Und da als Tipp, versuch dir vorzustellen, du drückst das Knie nach vorne. Du solltest es jetzt nicht nach vorne schieben, aber wenn du merkst, es wird halt schwerer, zum Beispiel, jetzt aufrecht zu bleiben, dann stell dir vor, du willst das Knie nach vorne drücken und wieder strecken. Das aktiviert den Quadrizeps nochmal. Das für die Squats als Tipp, pausierte Squats mit Quad-Aktivierung. Und ansonsten ist es deine Lösung, die Bulgarian Split Squats mit Kurzhanteln, sicherlich auch eine super Übung, um den Quadrizeps akzentuiert anzusteuern. Dann solltest du wahrscheinlich ein bisschen, nicht zu weit stehen, sondern ein bisschen enger stehen an der Bank oder an der Erhöhung, an der du bist, um den Quadrizeps zu akzentuieren, mehr anzusteuern. Und dann kannst du die damit auch auf Feuer bringen halt, ne? Da ist wahrscheinlich dann die mechanische Last ein bisschen geringer. Vielleicht machst du einen Mix aus beiden, vielleicht zwei Sätze Pause Squats, drei Sätze Bulgarian Split Squats, je nachdem, was für ein Volumen du benötigst. Und dann kannst du auch im Home Gym wunderbar dir Quads aufbauen, bin ich mir relativ sicher. Programmierst du die Trainingsgewichte für jeweilige Wochen vor? Zum Beispiel Woche 1 100 Kilo, Woche 2 102,5. Oder lässt du deine Klienten entscheiden, welche Loads sie wählen, solange Reps und RER stimmen? Und was ist deine Meinung zu beiden Ansätzen? Interessante Frage, auch etwas, was sich im Laufe meiner Coaching-Laufbahn auch geändert hat. Denn man muss natürlich erstmal unterscheiden, wann sollte man eine Load Progression überhaupt sinnigerweise als primären Weg in Erwägung ziehen. Natürlich bei den Mehrgelenksübungen, bei den Compound Lifts. Ja. Dort sollte es eigentlich möglich sein, von Woche zu Woche und in dem besten Falle mit 1,25er Scheiben pro Seite, also 2,5 Kilo, die Loads zu erhöhen und mit fallender Rep in Reserve Vorgabe die gleichen Reps zu erzielen. Das ist etwas, was ich durchaus machen würde in einer idealen Welt, in der immer alles gleich ist. Das heißt, die Regeneration ist gleich, die Readiness fürs Training ist gleich, die Stressfaktoren sind gleich des Athleten, würde das sicherlich funktionieren. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. In den seltensten Fällen der Fall. Ahnung, was los. Falls ich wieder zu viel Stuss rede, wie gesagt, ich komme direkt aus dem Training, nehme jetzt noch den Podcast heute Abend auf, seid mir nicht böse, falls es zu viele M's und komische Gedankengänge sind. Aber zurück zum Thema. Das wäre die perfekte Welt. Und das habe ich für Klienten ganz am Anfang meiner Coaching-Karriere auch so gemacht, dass ich mir angeschaut habe, alles klar, ich habe die Loads vorgegeben entsprechend. Habe natürlich das Check-In-Video mir angeschaut, habe mir angeschaut, was für Reps sie entsprechend eingetragen haben und habe das dementsprechend vorgegeben. Davon bin ich relativ schnell abgekommen. Relativ schnell, vielleicht so 3 bis 5 Monate, halbes Jahr vielleicht, weiß ich nicht, abgekommen, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, die diese Leistungsfähigkeit und die Loads einfach beeinflussen. Ja, mittlerweile machen das meine Klienten selber, nachdem ich ihnen natürlich ein bisschen versuche, in den Check-ins klarzumachen oder auch im Setup-Video klarzumachen, wie sie das am besten handhaben. Ja, wenn es entsprechend die Leistungsfähigkeit hergibt und die Rep-Ranges passen und die Reps in Reserve auch passen, dann ist diese Load Progression legitim, weil dann ist diese Leistungsfähigkeit, diese Form der Fitness vorhanden. Ist sie das nicht, dann ist es an dem Tag nicht gegeben, dann hat man es nicht kreiert und die Adaptionen sind noch nicht da. Ja, das ist ja auch wieder die Geschichte mit dem Progressive Overload, die große Diskussion. Ich bin ganz klar sicherlich mittlerweile der Freund der Theorie, dass wir sozusagen mehr Loads bewegen können, wenn die Adaptionen schon stattfinden. Wir müssen nicht mehr Loads bewegen, um diese Adaption stattfinden zu lassen, sondern diese Adaption, mehr Gewicht bewegen zu können, ist ein Resultat der vorigen Trainingseinheiten und der vorigen Trainingsmesozyklen und so weiter. Von daher, ganz klarer Appell an alle, wenn ihr eine Load Progression macht und ihr merkt, an dem Tag ist das nicht drin, ihr könnt die Reps in Reserve nicht einhalten, dann ist das nicht groß weiter schlimm. Es gibt einen Grund dafür, ja, und ihr müsst an dem Tag euch nicht belügen und sagen, naja, ich gehe jetzt auf 102,5 hoch, sollen 2 Reps in Reserve sein, aber es sind eigentlich eher 0 bis 1. Habt ihr gar nichts von, weil was macht ihr in der Woche da drauf? Ihr wollt ja konstant eine gewisse Form der Progression haben, die auch umsetzbar ist. Ja? Und dann ist es in der nächsten Woche einfach nicht mehr drin. Und das ist denkbar ungünstig. Ja? Also mittlerweile lasse ich das meine Klienten in gewisser Weise selbst entscheiden, ob es an dem Tag entsprechend drin ist, ob wir die Adaption schon drin haben, ob es möglich ist. Das sind meine Ansätze zu der Geschichte mittlerweile. Wenn man 3-mal die Woche Brust trainiert, wie sollte man das Volumen am besten auf Flachbankdrücken für die mittlere Brust, Schrägbankdrücken für die obere Brust aufteilen? 3-mal die Woche, zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 3 Sätze Bankdrücken und 3 Schrägbankdrücken oder einen Tag 6 Sätze nur Flachbank und 6 Sätze nur Flachbank an einem anderen Tag. So, Arne muss erstmal wieder die Frage durchdringen, as usual. Also das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, 3-mal die Woche Brust trainieren. Aus meiner Erfahrung heraus wird das unter Umständen schwer sein, dort produktiv zu sein. Einfach aus der Arbeit, die ich mit den Individuen kenne, die ich über die Jahre jetzt betreut habe und auch aus meiner eigenen Erfahrung. 3-mal die Woche könnte aus meiner Sicht von der Frequenz zu hoch sein, weil die Brustmuskulatur doch in den meisten Fällen, ja, wie soll ich sagen, eher schnell zuckende Muskelfasern, würde ich sagen, hat, größere Loads für die Größe des Muskels bewegen kann und die Regeneration doch meistens ein bisschen länger dauert als jetzt Schultermuskel oder ein Bizepsmuskel. Und von daher würde ich wahrscheinlich 2-mal die Woche Brusttraining wahrscheinlich eher als produktiv ansehen, Dreimal ist nicht ausgeschlossen, wenn die Regeneration hinterherkommt. Das mal vorab gesagt zur Frequenz, bevor wir jetzt zur Aufteilung des Trainingsvolumens kommen. Ja, also wenn du dreimal die Woche Brust trainieren möchtest, dann würde ich an jedem Tag entsprechend einen anderen Winkel nutzen. Das heißt, am ersten Tag genau Flachbank, am zweiten Tag Schrägbank und am dritten Tag entsprechend vielleicht eine Fly-Variante, um halt wirklich alle mechanischen Winkel und auch alle mechanischen Begebenheiten zu nutzen, um ja alle möglichen Adaptionen zu nutzen, denn Bodybuilding, ja, da kommt es darauf an, möglichst an Muskeln ja in allen Facetten auszuprägen, und das wäre im ersten Falle das, was ich machen würde. Ja, also wirklich 3 verschiedene Übungen dann nehmen, wenn du diese Frequenz fahren kannst. Solltest du doch eher 2-mal die Woche trainieren und das Volumen anders aufteilen, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher einen Tag flach und schräg was machen und am zweiten Tag vielleicht noch eine extreme Incline-Variante und dann vielleicht auch eine Kabel-Variante. Ja, zweiteres jeweils ließe sich aber auch immer austauschen bei den jeweiligen Tagen. Das mal so als kleiner ja, als kleines Beispiel oder als kleine Variante, wie man es machen könnte. Ist sehr, sehr schwer wieder zu sagen, weil der Gesamtkontext des Trainierenden natürlich wichtig ist zu sehen. Ja, it depends, wie immer, wie man immer so schön sagt hier. Dann noch eine Frage, ich glaube, die kommt vom gleichen Zuhörer. Habe leider seit einiger Zeit Schmerzen im Bereich des Gluteus Medius, welche die Beine und teils auch in den Rücken ausstrahlen. Arzt konnte bisher nicht helfen und keine hilfreiche Diagnose stellen. Da aber auch nahezu keine Erfahrung mit Kraftsportern hatte, wollte ich dich fragen, ob du eventuell eine Vermutung hättest, was potenziell die Ursache sein könnte und was ich dagegen tun könnte. Für etwas Kontext, ich habe vor der Verletzung frequent und hochvolumig RDLs und Squats gemacht, jedoch keine Übungen, die primär die Glutes stimulieren, wie Hip Thrusts. Ich weiß, dass es schwer ist, aus der Ferne zu helfen, besonders wenn man kein Arzt ist, aber eventuell hast du bei anderen Trainierenden schon mal Ähnliches erlebt und kannst eine Vermutung anstellen, was die Ursache ist. Ich glaube, die Frage war, glaube ich, im letzten Podcast schon ähnlich gestellt. Also das meine ich mit, dass das eine ähnliche Fragestellung vom gleichen Zuhörer sein könnte. Ja, wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich bin kein Physiotherapeut. Von daher, ja, habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, habe ich da sehr, sehr ungerne etwas, was ich jetzt hier rausgebe oder irgendwelche Vermutungen anstelle, die dann in dem Podcast rumschwirren. Aus meiner Sicht, mein erster Rat wäre an dich, such dir einen Facharzt, ein Sportfacharzt, der halt spezialisiert ist auf die Arbeit mit Sportlern bei dir in der Stadt. Der wird dir unter Umständen besser helfen können. Da kann ich dir einfach aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass man dort immer schauen muss, in welche Richtung man sich versucht jetzt bei der Hilfestellung zu gehen. Ob man auch gleich zu einem Sportphysio geht, könnte auch wahrscheinlich der richtige Weg sein. Ob man jemand findet, der mit Glück weiß oder mit Glück, genau wie du es jetzt versuchst oder darauf gehofft hast, dass ich vielleicht schon ein Szenario hatte, einfach relativ schnell rauskriegt, woran es liegen könnte. Also wenn ich das, was du nun entsprechend hier aufgeschrieben hast, dass das in die Beine und Rücken ausstrahlt. Das ist also das Einzige, was ich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, ist, das hört sich halt eher so ein bisschen nach was Nervlichem an. Und da muss halt wirklich ein Arzt dran. Wenn es wirklich was Nervliches, mit den Nerven zu tun hat, ja, weil es ausstrahlt, vielleicht mit der Wirbelsäule zu tun hat, unteren Rücken zu tun hat, ISG zu tun hat, dann muss da wirklich jemand ran, der wirklich komplett Expertise mitbringt. Also ich kann dir da wirklich leider nicht helfen. Ich wünsche dir alles Gute, dass du das möglichst schnell rauskriegst. Hör dich um, frag wirklich jeden, den du triffst, und so blöd es auch klingt, wenn du deine Tante triffst, ob sie irgendeinen guten Sportarzt kennt, einen guten Physiotherapeuten kennt, und hör dich um. Hör dich um. Hilft immer. Also falls, sonst schreib mir gerne auch nochmal bei Instagram eine Direct Message, und ich hau das bei mir in die Story raus für, ja, keine Ahnung, für die Stadt, in der du wohnst, und hol da auch für dich gerne nochmal Feedback ein, damit du möglichst schnell davon wegkommst, denn ich weiß, wie scheiße es ist, sagen wir es einfach mal so, wenn man nicht richtig trainieren kann und auch keine Hilfe hat und nicht weiß, was man tun kann, wenn selbst ein Arzt nicht helfen kann. Also, schreib mir gerne, versuchen wir irgendwie hinzukriegen. So, das waren jetzt die Fragen aus dem Google-Formular. Jetzt gehen wir nochmal in die Instagram-Fragen rein. So, was hältst du von dem Film The Game Changers? Kontroverses Thema. Also, ich kann so viel sagen dazu. Ich habe mir den Film mit Julia 40 Minuten angeguckt. Also 40 Minuten in waren wir, bis ich gesagt habe, können wir bitte umschalten. Einfach aus dem Grunde heraus, dass der Film leider wieder nur Schwarz und Weiß Malerei ist. Es wird kein Kontext gegeben, es wird Meinungsbildung betrieben, es wird nicht alles gesagt, was relevant ist. Ich hatte die Hoffnung, dass das ein bisschen anders ist, denn ja, Arni spielt mit, der Misha ist da drin, beides Personen, für die ich durchaus eine Sympathie hege, in gewisser Weise, auf gewissen Ebenen. Ja, aber leider haben sie sich dafür ein Projekt hergegeben, was halt sehr schwarz und weiß ist und was unter Umständen auch bei solchen Personen natürlich diesen typischen Bestätigungsfehler vielleicht mitgetragen hat, dass sie da gerne mitmachen, dass das, was sie selber tun, für sie natürlich einen Effekt hat und sie jetzt glauben, das wäre besser als etwas anderes, dass man damit was Gutes bewirken will. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber der Film ist halt komplett schwarz und weiß Malerei. Es ist sehr reißerisch. Wie gesagt, ich kann mir nur über die 40 Minuten jetzt ein Bild machen. Ja, aber nach 40 Minuten war das ganz klar, das Schema, ganz klar, was dort gemacht werden soll. Es soll Meinungsbildung pro Veganismus betrieben werden. Und also eine vegane Ernährung ist jetzt nicht irgendeiner anderen Ernährungsform überlegen. Genau wie eine andere Ernährungsform, ja, die carnivore Ernährungsform, auch der veganen Ernährung nicht überlegen ist. Ja, es geht darum, ein individuell, ja, nützliche und kontinuierlich für einen vitalisierende Ernährungsform zu finden. Und wer da in Schwarz und Weiß denkt, der beschneidet sich da in dem, was er essen kann und möchte. Und ich glaube nicht, dass das ein dauerhaft guter Weg ist, sagen wir es mal so. Ja? Also, Film ist gut gemacht, rein cinematisch, ja. Leider Schwarz und Weiß, Malerei. Welche Menge an Obst und Gemüse empfiehlst du Klienten, vor allem bezüglich Mäßig, wenn Essen irgendwann schwierig wird? Sehr gute Frage, weil ich ja auch, wie am Anfang schon erwähnt, selber mich in dem Szenario befinde, wo ich halt kalorienarme Lebensmittel schwer runterkriege, ja, weil ich viel dann davon essen müsste oder sie ja eine hohe Sättigung auch mitbringen. Also, ich mache das nicht anders als in der Diät auch, ja, entsprechend. Meine grobe Vorgabe, die ich immer habe, sind als allererste Prämisse 2 Obst- und 2 Gemüsevarianten am Tag. Erstmal von der Variante, ja. Im besten Falle ist das kombiniert, ja, 500 bis 800 Gramm. Ja, das ist so die Range, die ich den Klienten gebe. 800 ist besser, 500 bin ich aber auch erstmal cool mit. Und ja, im Mäßigen würde ich dann wahrscheinlich eher auf die 500 entsprechend anvisieren, weil wir natürlich eh einen Kalorienüberschuss haben und viele Lebensmittel konsumieren, die entsprechend auch wahrscheinlich noch eine gute Menge an Mikronährstoffen haben, denn da haben wir das Ballaststoffziel, was da auch dafür sorgt, dass wir Lebensmittel konsumieren, die noch mikronährstoffreich sind. Deswegen kommt man da wahrscheinlich auch mit weniger aus, weniger nah am Optimum dessen, was wir heutzutage wissen aufgrund der Untersuchungslage, was das Optimale sein könnte, um die Sterblichkeit zu verringern, eine maximale, ja, die Gesundheit zu fördern. Ja, 500 bis 800 und ja, im Mäßigen dann eher 500 und dann vielleicht auch, ja, ich ist, esse dann deutlich mehr Obst als Gemüse, was nicht das Ideale ist. Auch ich bin nicht perfekt, überhaupt nicht weit davon entfernt. Und mein Gemüsekonsum, gerade so in den, auch in den letzten 2-3 Wochen, ist ja deutlich, deutlich defizitär zu dem, was ich ja gerne tun würde. Ja, auch da jetzt mal wieder so ein Wake-up-Call für mich. Arne, Junge, iss dein Gemüse. Ja, es ist gut für die Gains. So, was haben wir noch? Deine Meinung zu der Form von Adolf Burkhardt auf der Dennis Wolf Classic. Ich habe es durch Zufall sogar mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Auf YouTube oder so. Hat Gannikus da irgendwas zugebracht? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Der Adolf Burkhardt ist, hat ein Guest-Posing gemacht auf der Dennis Wolf Classic und war halt komplett in der Off-Season. Ja? Und anscheinend war er halt überhaupt nicht in Shape. Was jetzt aus meiner Sicht aber auch jetzt nicht groß dramatisch ist, sondern falls er jetzt wirklich gerade in der Phase ist, wo er in der Off-Season ist und jetzt Verbesserungen machen möchte, dann macht er alles richtig. Dann ist er einfach ein Athlet und auch ein Profi-Athlet, der jetzt seine Arbeit macht und verdammt nochmal genügend isst und jetzt nicht in Shape ist, sondern ja mal richtig entsprechend fluffy unterwegs ist. Und wenn das so ist, dann ist es mutig, dass er trotzdem so ein Guest-Posing macht. Sollen die Hater wieder kommen und sich das Maul zerreißen? Das sind halt alles Menschen, die diesen Sport nie richtig gemacht haben oder aber auch entsprechend nie richtig machen werden. Denn das Ganze ist eine Sache, wo man sich, ja, man muss sich halt entscheiden. Will ich jetzt besser werden? Für ein Guest-Posing dann wieder in Form kommen, selbst auch im unterstützten Bereich verliert man einfach Zeit. Und da ist er Profi und ist nicht in Shape. Das ist genau das, was er tun soll und muss. 2 Daumen nach oben. Ja. So. Kann man zu viel Gemüse essen, wenn Verdauung okay? Also wenn die Verdauung kein Faktor ist, Magen-Darm entsprechend dich nicht limitiert, dich nicht beim Training drin limitiert, entsprechend nicht bloated bist, aufgebläht bist und Blähungen hast unter Umständen, dann zu viel Gemüse essen, klar kann es dich da limitieren, dass wenn du so viel Gemüse isst, dass du entsprechend ja nicht die Menge an Kohlenhydraten bekommst oder die Menge an Protein bekommst, die entsprechend nötig wären oder ja besser wären, als wenn du zu viel Gemüse isst. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Ansonsten so aus meiner Erfahrung heraus von Klienten, die gerne mal auch aus dem gleichen Szenario kommen wie ich früher, gerne immer ja High-Volume-Foods, immer satt werden, immer Angst, nicht satt zu werden, dann hat viel Gemüse sicherlich einen Nachteil, weil es entsprechend, du musst halt viel essen, du musst viel kauen, du kriegst natürlich eine große Menge an Mikronährstoffen, aber das ist auch irgendwann gedeckelt. Irgendwann hast du keine Vorteile mehr davon, sondern diese Mikronährstoffe müssen ja auch alle durch den Körper durch und wieder raus, wenn du das alles schon gedeckt hast, wo der Bedarf entstanden ist. Ja, könnte natürlich auch irgendwann ein Nachteil sein. Also von daher, Gemüse, wie eben erwähnt, deckel das bei 800 Gramm mit Obst kombiniert und ja, dann gibt es halt keine Vorteile aus meiner Sicht. Dann lieber entsprechend Carbquellen mit einbauen, die dich vor, im und nach dem Training entsprechend von der Performance enhancen oder die Regeneration schneller vorantreiben und die auch gut schmecken. Sagen wir es mal ehrlich. Ne? Ist halt auch immer so eine Sache, wenn ich dann Leute höre und sage, ja, ich mag Obst, ich mag Gemüse so gerne. Ich liebe Karotten, ich liebe Brokkoli, das schmeckt so gut. Das schmeckt, ich liebe das einfach. Wenn ihr jetzt mein Gesehen sehen könntet, wüsstet ihr, dass ich das niemandem abkaufe. Ja, also klar, es ist jetzt nicht irgendwie unlecker, ja, wenn es das Wort überhaupt gibt. Aber jetzt bitte niemand soll mir jetzt erzählen, dass er Brokkoli, ja, einem entsprechenden Eis vorziehen würde oder was man sonst so, ja, also diesen schmackhaften Nahrungsmitteln aus Zucker, Fett und ein wenig Protein, das glaube ich niemandem. Never that. Was haben wir noch? Funktioniert der Fettabbau bei Frauen langsamer als bei Männern? Nein, würde ich nicht sagen. es kommt einem so vor, als wenn es bei Frauen langsamer funktionieren würde, einfach aus dem Grund heraus, dass gerade das Thema Wassereinlagerung und Fluktuation an Wassereinspeicherung bei Frauen einfach diese Maskierung größer ist. Ja? Die Fluktuation an sich sind größer, die Wassereinspeicherungen im Zyklus sind in bestimmten Zeitfenstern dort deutlich größer als bei Männern, die ja keinen Zyklus haben. Und entsprechend deswegen kommt es den meisten Frauen vielleicht oder dir kommt es vielleicht so vor, als wenn der Fettabbau langsamer funktioniert. Ist aber nicht so. Und was man da auch bedenken muss, ist natürlich, dass wahrscheinlich die absolute Körpermenge, ja, dass die biologische Masse bei Frauen auch immer ein bisschen kleiner ist und natürlich der absolute oder der prozentuale Anteil, den man abnehmen kann, auch kleiner ist in der Menge. Und deswegen kommt es einem auch nochmal langsamer vor. Aber absolut gesehen besteht dort aus meiner Sicht kein Unterschied. Erfahrungen mit Hardcore-Boostern. Oh, jetzt habe ich immer gar nicht die Namen dazu genannt. Ich hoffe, das ist okay. Ihr wisst, wenn ihr die Frage gestellt habt, war jetzt so von den Google Forms entsprechend Fragen, da steht gar kein Name dazu. Schreibt doch gerne euren Namen dazu, falls ich es dazu nennen soll. Also Erfahrungen mit Hardcore-Boostern von Espresso Ghetto ist wieder am Start. Habe ich so gut wie keine. So gut wie keine. Ich glaube, vor bestimmt 5-6 Jahren habe ich mir einmal Jack 3D bestellt im Internet. Ich bin aber der Meinung, das war schon der entschärfte, glaube ich, nicht mehr diese super Hardcore-Variante. Und ansonsten habe ich vielleicht 2-3 Mal in den Fitness-Elevator-Zeiten irgendwie, wenn wir ein Video aufgenommen haben oder bei der FIBO waren, danach trainiert haben, irgend so einen Booster mir reingeknallt. Kann ich aber nichts groß zu sagen, welche Booster da nun gut sind. Meine Meinung zu Hardcore-Boostern ist einfach die, dass es sich aus meiner Sicht einfach nicht lohnt, ja, weil ihr entsprechend die Readiness des Tages, also das, was ihr im Training leisten könnt, ja, das, was eure Leistungsbereitschaft ist, einfach so nach oben schraubt, in einen Bereich schraubt, der nicht realistisch ist und dadurch natürlich auch Leistung erbringt. Es ist cool, wenn man mehr leisten kann. Ihr habt aber das Potenzial gar nicht, das zu regenerieren. Ja, und der Crash nach so einem Booster, der ist meistens auch nicht ohne. Das heißt, danach fühlt man sich einfach schlecht, nicht gut. Nicht selten habe ich von Leuten gehört, dass sie regelrechte Angstzustände hatten danach. Entsprechend weiß man ja auch nie so wirklich, was da wirklich für Substanzen drin sind. Das ist halt alles so ein nicht regulierter Markt. Also es gibt für mich kein Szenario, wo ich sagen würde, das würde irgendjemand große Benefits davon haben. Du hast kurzzeitig wahrscheinlich einen Trainingsboost, dafür ist der Booster ja da. Ob du davon mehr Adaptionen davon trägst, würde ich sehr bezweifeln. Und es kostet auch verdammt viel Geld. Also ja, das ist mal so meine 3 Cent zu der Geschichte. Dann, wie wichtig ist ein Cooldown nach dem Training? Wie wichtig. Es ist zu empfehlen, sagen wir es mal so. Ich würde es jedem empfehlen, der die Zeit dazu hat oder der sich die Zeit dazu nehmen möchte. Entsprechend, ihr müsst euch natürlich vorstellen, wenn ihr im Training seid und sobald ihr richtig ins Training einsteigt, dann wird euer Nervensystem auf Fight-and-Flight-Mode stellen. Ja? Und nach dem Training wollt ihr halt möglichst schnell wieder ins parasympathische Nervensystem. Das heißt, dort, wo ihr euch entspannen könnt und wo ihr schnell regenerieren könnt. Ja? Also nicht dieser Fight-and-Flight-Modus. Und den werdet ihr natürlich schneller eingehen, wenn ihr euch entspannt und langsam die Herzfrequenz runterfahrt, runterkommt. Desto eher kommt ihr ins parasympathische Nervensystem. Und das ist natürlich ein Vorteil für die Regeneration, je schneller das klappt. Und das kann man mit einem Cooldown natürlich sehr gut einleiten, weil man nicht abrupt sofort letzter Satz noch voll unter Spannung, letzter Satz Waden oder letzter Satz Bizeps und alles ist noch voll auf Adrenalin und dann bumm, ab unter die Dusche und dann bleibt dieser Status, der bleibt natürlich erstmal bestehen. Ja? Wenn ich jetzt aber von diesem High Level komme und langsam das Ganze runterfahre, dann hat man einen besseren Transfer in diesem Bereich halt. Ne? Ich muss aus eigener, mir selbst da natürlich auch, wie soll ich sagen, mich selbst da auch mal ein bisschen zu berufen. Ich mache es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe im letzten Jahr einfach, ja, ich nehme mir einfach zu viel vor, was ich entsprechend im Alltag leisten möchte an Personal Trainings, an Coachings, an Training, an anderen Sachen, die ich entsprechend im Alltag erledigen muss. Und diese Optimierung gönne ich mir halt nicht, bin ich ganz ehrlich. Würde ich es empfehlen? Ja. Ist ein Zeitfaktor, ist ein ganz klarer Zeitfaktor. Ich bin da sehr, sehr durchgetaktet, was das angeht. Ja? Und meine Trainings dauern am Ende eines Mesozyklus sowieso sehr, sehr, sehr lange. Dann noch ein Cooldown, dann noch duschen, ist bei mir nicht drin. Ist nicht gut, dass es so ist, sagen wir es mal so. Ja? So, habe ich sonst noch was vergessen? So, wie spät ist es jetzt? 19 Uhr. So, das muss es auch gewesen sein, denn ich habe entsprechend, ich muss das Ganze jetzt nochmal kurz hier editieren, dann rausschicken, dann muss der gute Glenn die Timestamps hierfür noch fertig machen. Morgen ist Freitag, da ist dann nochmal Coaching angesagt. Die letzte Woche im Urlaub ist immer doch relativ stressig, einfach weil ich natürlich auch alle Personal Training Klienten für die 2 Wochen auf den Weg schicken muss, damit sie in den 2 Wochen natürlich auch weiter trainieren können. Von daher muss ich das jetzt hier einmal kürzer halten. Dann gibt es, wie gesagt, die 2-wöchige Herbstpause, California-Pause. Folgt mir trotzdem gerne alle auf Instagram, arne.otte. Und ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Wie immer, gerne in der Story reposten, mich markieren, bei iTunes abonnieren, ein Rating abgeben, eine Review abgeben, bei Spotify abonnieren, freue ich mich und ich verabschiede mich für diese Zeit erstmal und freue mich dann aber fresh und ready, wie es der gute Chris sagen würde, zurück zu sein mit einem Gast, mit Themenepisoden und mit The Art of Personal Training in alter Manier. In dem Sinne, ich verabschiede mich nach Kalifornien an euch und bin in 2 Wochen wieder am Start. Bis denne.